Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unser heutiges Himmelfahrtsfest, da darf der Achim, wenn er will, gerade mal noch eine Position weiterschalten. Im anderen Fall sage ich es einfach auch so, sowieso. Römer 8, 31 bis 39 lesen wir. Römer 8, 31 bis 39, ein bisschen zurück. Ist gar nicht drauf, irgendwo verschwunden. Macht nichts. Okay. Römer 8, 31 bis 39 lesen wir. Vielen Dank, Achim. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das Himmelfahrtsfest wird ja leider mittlerweile fast ganz durch den sogenannten Vatertag verdrängt. Im Zuge einer immer größeren Rücksicht auf andere Religionen wird unser spezifisch christliches Erbe Jahr um Jahr mehr verleugnet und aus dem Kalendarium gestrichen. Dabei hat gerade in diesen Tagen das Himmelfahrtsfest besondere Bedeutung. Denn Himmelfahrt bedeutet für uns das Ende der Angst. Die Angst hat in den vergangenen Jahren ja eine ganz neue Dimension angenommen. Und das aus vielerlei Gründen und in vielerlei Hinsicht. Und dass diese Angst keineswegs völlig unberechtigt ist, hat auf dramatische Weise erst wieder der barbarische Anschlag in Manchester vor wenigen Tagen gezeigt. Großbritannien hat daraufhin die Terrorwarnung auf die höchste Stufe gesetzt. Frankreich lebt, wir nehmen es fast schon als Normalfall, diesen Zustand der Dauerangst. Frankreich lebt seit Ende 2015 im Ausnahmezustand. Man halte sich das vor Augen. Der Ausnahmezustand wird in Europa durch den islamischen Terror allmählich zum Normalzustand. Und auch in Deutschland geht berechtigterweise die Angst um. Der islamische Terror und mit ihm eine neue Dimension der Angst wurde nach Europa geholt. Und ich wage vorherzusagen, wir werden in den kommenden Jahren diesbezüglich weitere höchst dramatische Steigerungen erleben. Für jeden, der die Dinge aufmerksam beobachtet, ist klar, das kann gar nicht anders sein. Damit gewinnt es auch eine ganz neue Bedeutung. Himmelfahrt, dass Gott, dass Paulus stellvertretend für uns alle sagen kann, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wenn Gott für uns ist, dann sind alle Widerstände und Feinde letztlich bedeutungslos. Denn unser Herr hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Mit dieser Macht steht er uns zur Seite, mit dieser Macht beschützt er uns, mit dieser Macht führt er unser Leben sicher zum Ziel. Allerdings hat diese Aussage eine Bedingung. Bedingungen werden ja heute leider, was den Glauben betrifft, gerne missachtet, ignoriert, weggelassen einfach, als würden die Verheißungen Gottes bedingungslos allen gelten. Irrtum. Paulus sagt, ist Gott für uns? Das ist ein Bedingungssatz. Wenn Gott für uns ist, dann gilt die Verheißung. Dann gilt die Zusage. Aber ist Gott so ohne weiteres und ganz selbstverständlich für uns? Darauf kann die klare biblische Antwort nur lauten, keinesfalls. Erst einmal ist Gott nicht für uns. Erst einmal ist Gott gegen uns. Weshalb? Aufgrund unserer Sünde. Denn erst einmal trennt uns unsere Sünde von Gott. Unsere Sünde bringt Gott geradezu gegen uns auf. Von Natur aus, sagt das Neue Testament deshalb, sind wir Kinder des Zorns, die aufgrund ihrer Sünde und ihrer Schuld unter dem Zorn Gottes stehen und nicht unter seiner Fürsorge. Das kann nur in Jesus anders werden. Und darauf weist der nächste Satz bei Paulus, denn hier, was wir gelesen haben, schon hin. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Gott ist zwar wegen unserer Sünde gegen uns, gleichzeitig ist er so voller Liebe zu jedem Menschen, ist er so sehr für uns, dass er seinen Sohn für uns dahin gibt. Obwohl Gott also um unsere Sünde und seiner Gerechtigkeit willen gegen uns sein muss, will er um seiner Liebe willen ganz für uns sein. Die Frage ist, ob wir ihn lassen. Erst wenn wir Jesus als Herrn angenommen, wenn wir ihm unser Leben in die Hand gelegt haben, dann ist das nicht nur sein heilvoller Wille für uns, dann ist das Wirklichkeit. Gott ist für uns. Leider halten viele ihre Herzen und ihre Leben für Gottes Heilswillen verschlossen. Dann bleibt zwar Gottes Wille, er möchte auch für sie da sein, dafür ist er in Jesus am Kreuz gestorben, aber es wird nie Wirklichkeit in ihrem Leben, weil sie ihre Herzen zuhaben. Deshalb die Frage, lassen wir Gott für uns sein? Und wenn dann Gott für uns ist, liebe Geschwister und liebe Gäste, dann bleibt in der Tat kein Platz mehr für Ängste und Sorgen, egal welcher Art. Denn dann haben wir den an unserer Seite, der in allen Dingen für uns sorgt. Um drei solcher Ängste, ganz konkret, für die in Jesus kein Platz mehr ist, geht's ganz ausdrücklich in unserem heutigen Gotteswort. Erstens die Angst vor der Schuld, zweitens die Angst, etwas zu verpassen und drittens die Angst vor der Zukunft. Erstens die Angst vor der Schuld. Da müssen wir sagen, das ist eine Angst, die heute leider viel zu wenig Menschen befällt. In der Tat, man kann auch viel zu wenig Angst haben, nämlich dort, wo man keine Angst hat, obwohl ganz reale Gefahr droht. Und diese Gefahr, diese Angst ist noch viel begründeter als die Angst vor dem islamischen Terror. Ob irgendeiner von uns jemals hier in Deutschland Opfer islamischen Terrors wird, das ist Gott sei Dank noch ungewiss. Völlig gewiss dagegen ist, dass jeder von uns ein Opfer der Sünde und damit auch der Schuld ist. Ausnahmslos jeder. Und unsere Schuld sollten wir fürchten wie die Pest. Denn unbereinigte Schuld bringt den Tod und das ewige Verderben noch sicherer als die Pest. Deshalb geht es im Evangelium in der guten Nachricht von Jesus vor allem um die Schuldfrage. Und deshalb weist Paulus in Vers 32 darauf hin, dass der himmlische Vater seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle, um unserer Schuld willen, dahingegeben. Denn unsere Schuld hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, für unsere Schuld hat er bezahlt, für die hat er den Zorn Gottes getragen, für uns. Wenn wir aber das Heil, das Jesus für uns vollbracht hat, noch nicht für uns persönlich angenommen haben, dann müssen wir eine Mordsangst, der Volksmund redet ja nicht umsonst auch von der Heidenangst, In diesem Wort Heidenangst steckt viel Weisheit, geistliche Weisheit. Heiden, jetzt nicht im Sinne der Nationen, sondern im Sinne der gottlosen Menschen, die müssen Angst haben. Ja? Wer keine Vergebung der Schuld hat, der muss eine Heidenangst haben. Denn diese Schuld wird ihm eines Tages das Genick brechen. Das kann man heute sehr gut veranschaulichen an den Schulden für ein Haus. Der historisch niedrige Zinssatz verführt ja viele trotz hoher Immobilienpreise Wohneigentum zu erwerben. Etliche verschulden sich dafür bis über die Halskrause und die wenigsten durften dabei bedenken, dass sie sich damit mit ihrem gesamten Vermögen der Schuldenknechtschaft der Bank unterwerfen. Wenn der Kredit dann aus welchen Gründen auch immer eines Tages von der Bank fällig gestellt wird, dann wird's für den eng, der nicht die gesamte Schuld begleichen kann. Dann wird er nämlich zwangsvollstreckt. Und dieser Termin kommt in geistlicher Bedeutung für jeden von uns. Denn jeder von uns wird eines Tages vor dem Thron Gottes stehen. Ausnahmslos jeder. Wer dann seine Schuld nicht von Jesus hat bezahlen lassen, der wird zwangsvollstreckt. Das heißt in diesem Falle ewige Verdammnis. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass Jesus unsere Schuld vergibt und uns damit aus der ewigen Verdammnis rettet zur ewigen Herrlichkeit beim Vater im Himmel. Diese Herrlichkeit ist das Ziel unserer Berufung. Sie ist der Reichtum, der uns geschenkt ist, von dem auch der weitere Vers 32 redet. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. In Jesus tauschen wir Schuld gegen Herrlichkeit. Wenn wir einen Satz mit nach Hause nehmen, den vielleicht: in Jesus tauschen wir Schuld gegen Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist's, wofür und woraufhin wir leben. Ihr gehen wir entgegen. Auf die ist unser ganzes Ziel, unser ganzes Leben ausgerichtet. Und dieses Ziel werden wir mit Jesus ohne Zweifel erreichen. Warum? Weil wir jetzt in Jesus so gut geworden sind, dass geistlich nichts mehr schiefgehen kann. Wenn wir unsere Anfechtungen vielleicht erst die der letzten Tage anschauen, dann wissen wir gewiss nicht. Da fehlt noch viel. Sehr viel. Und das ist ja auch genau der Vorwurf, dem wahrscheinlich nicht nur ich immer wieder begegnet bin in meinem Leben, ihr wahrscheinlich auch. Wenn man jemandem mit Überzeugung sagt, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, dann kommt häufig wie aus der Pistole geschossen, direkt oder vielleicht hintenrum, der hält sich vor was Besseres. Woher will der wissen, dass er in den Himmel kommt, hält der sich für so gut? Für so rechtschaffen, für so fehlerfrei, für so vollkommen, sind wir was Besseres. In der Tat, weil wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind, weil wir die besseren Beziehungen zum obersten Chef haben. Wir wissen ja, wie wichtig Beziehungen sind. Das bekannte Vitamin B. Nicht das, das man in der Drogerie als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann, sondern das, das man hat. Oder man hat es eben auch nicht. Wenn sich einer um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewirbt und er hat Vitamin B, dann hat er einen gewaltigen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern. Wir könnten viele Beispiele anführen. Kinder Gottes haben das hochwertigste Vitamin B überhaupt. Sie haben direkte Beziehungen zum Thron Gottes. Denn auf diesem Thron sitzt ihr Herr, zu Rechten Gottes. Und deshalb heißt unser Predigtthema heute auch unser Helfer im Himmel. Unser Helfer im Himmel. Wir haben in Jesus eine ständige und unmittelbare Vertretung am Thron Gottes. Deshalb sind wir was Besseres. Nicht weil wir besser wären, sondern weil wir dieses Vitamin B haben. Und das tröstet uns auch im Blick auf unsere eigenen Anfechtungen. Wenn der Teufel uns einredet, einen Menschen, der so viel im Leben verbockt hat wie du, den fasst auch der himmlische Vater höchstens noch mit der Kohlenzange an. Dem hält Paulus entgegen, Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns? Und da richtet Paulus jetzt ganz den Blick nach oben auf den Herrn, der eben nicht nur am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, sondern der oben im Himmel zu Rechten Gottes mit auf dem Thron sitzt und dort unser Fürsprecher ist. Und das ist die Zusage, du brauchst dir wegen deines ganzen vergangenen Versagens nicht die geringsten Sorgen mehr zu machen. Es mag hammerhart gewesen sein, was du dir geleistet hast. Wenn du die Vergebung in Jesus angenommen hast, dann ist das alles weg. Und wenn dann doch noch ein Ankläger kommt und will dir das vorhalten, dann sei gewiss, du hast den besten Anwalt am Thron Gottes, den man sich denken kann, Jesus. Denn der steht persönlich vor dem Thron Gottes und bezeugt, dass er persönlich für alle deine Schuld bezahlt hat. Wer will da noch was machen? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Niemand. Und so fährt Paulus fort, wer will uns überhaupt trennen von der Liebe Christi? Unsere Schuld kann's nicht. Wir halten zusammenfassend für diesen ersten Punkt fest, wir brauchen also zunächst eine Heidenangst vor unserer Schuld, damit wir nach der Vergebung suchen. Aber wenn wir diese Vergebung dann angenommen haben, dann können wir unsere Schuld getrost vergessen. Die ist in Jesus weggenommen. Jesus hat für sie bezahlt, restlos. Die zweite Angst, für die im Leben mit Jesus kein Platz mehr ist, das ist die Angst, etwas zu verpassen. Paulus sagt, Leute, denkt mal in Ruhe drüber nach. Wenn Gott uns so unaussprechlich liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn, das Wertvollste, das Höchste, das Kostbarste, das es im Himmel und auf Erden überhaupt gibt, wenn er sogar den für uns einsetzt und hingibt und am Kreuz jämmerlich und elend für uns sterben lässt, wenn er das tut, wie sollte er uns da irgendetwas anderes vorenthalten? So zu reden ist ganz typisch Paulus und besonders für den Römerbrief kennzeichnend. Paulus argumentiert. Paulus zeigt in logischen Gedankenketten, sehen wir besonders im Römerbrief immer wieder, in logischen Gedankenketten und Schlussfolgerungen, warum uns die Verheißungen Gottes in so überwältigender Weise gelten. Wenn Gott schon das Kostbarste, das er hat, seinen einzig geborenen und geliebten Sohn für uns gibt, dann doch erst recht alles andere, das doch im Vergleich mit dem Sohn Gottes nicht mehr als billiger Plunder sein kann. Alles. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Wenn Gott was macht, dann macht er es richtig. Dann ist es vollkommen, dann fehlt nichts. Dann hat er an alles gedacht, dann hat er alles im Griff, bis ins letzte Detail. Und so sagt Paulus, wird der himmlische Vater uns in Jesus auch alles schenken. Ausnahmslos. Es wird nichts fehlen. Wir denken an Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Er schenkt voll ein, überströmend. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, gerade darin liegt der Trost, liebe Geschwister. Diese Zusage gilt eben nicht, wie auch die anderen Zusagen Gottes, nur dann, wenn es uns äußerlich blendend geht. Sie gilt auch gerade dann, wenn es uns richtig dreckig geht, auch im Tal der Todesschatten. Es gibt keine Situation, nicht eine, in der uns die Verheißungen Gottes und die Zusage, dass er uns alles schenkt, gilt. Wäre das nicht so, dann müssten wir uns tatsächlich sorgen. Dann hätten wir Grund, ängstlich zu fragen, habe ich nicht vielleicht doch irgendwo mal was Wesentliches verpasst? Es ist doch die ewige Angst des Menschen, vielleicht ganz besonders der jungen Menschen, aber ich befürchte, diese Angst legt sich vielleicht auch mit dem Alter nicht notwendigerweise ganz, irgendwie zu kurz zu kommen. Bei manchen kann das krass krankhafte Formen annehmen. Ich denke da an eine junge Frau, die war geradezu krankhaft von der Sorge befallen, ob sie wohl beim Einkaufen das günstigste und beste Produkt erwischt. Jeder Einkauf, wirklich ausnahmslos, jeder Einkauf wurde für sie zu einer fast nicht erträglichen Qual. Selbst bei den primitivsten Kleinigkeiten, sie wollte sich einen Joghurt aussuchen, stand sie vor dem Regal. Ist das wirklich das beste Joghurt? Ist das die beste Sorte? Oder dieser Apfel, wäre die Sorte daneben nicht vielleicht günstiger? Oder der Apfel links, sieht der nicht saftiger und der da hinten nicht mit röteren Backen besser aus? Nicht selten hat sie einen Einkauf mit leeren Händen beendet, aus lauter Angst, nicht das Beste, das Schönste, das Günstigste zu erwischen. Für diese Frau war es Horror, obwohl es nur um Kleinigkeiten ging. Für andere geht es nicht nur um Kleinigkeiten, gerade in den heutigen Herausforderungen und existenziellen Ungewissheiten fragt sich mancher, was kann ich tun, damit ich meine Familie bestmöglich durch die vor uns stehenden Zeiten bringe, um sie vor Schaden zu schützen? Wie treffe ich da die richtigen Entscheidungen zur rechten Zeit? Es geht um sehr viel in diesen Tagen. Aber auch da haben wir die Verheißung, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Wir dürfen gewiss sein, von dem Guten, das Gott uns zugedacht hat, kann uns auch der Teufel nicht den winzigsten Teil rauben. Ist das nicht ein ungeheurer Trost, liebe Geschwister? Wir dürfen in jeden Tag, wir dürfen in jede Woche gehen und wir müssen keine Angst haben, dass der Teufel uns irgendwas wegnehmen kann. Kann er nicht. Wenn wir in der Hand Gottes sind, Jesus wird dafür achten, dass wir alles haben, was er uns an Gutem zugedacht hat. Gerade auch den Jüngeren kann ich nur dringend empfehlen, macht euch keinen einzigen Gedanken über die Frage, wie kann ich möglichst viel vom Leben genießen? Auch wenn das die Frage ist, die die Jugend der Welt heute bewegt und nicht nur die Jugend der Welt. Es ist eine Frage, die zeugte noch nie von besonderem Tiefsinn. Heute ist sie unangebrachter denn je. Macht euch vielmehr vor allem um eine Frage Gedanken, wie kann ich möglichst nah bei Jesus sein? Jede Stunde, jeden Tag. Wie lebe ich so, dass mein Leben mit dem höchstmöglichen Reichtum seiner Gnade erfüllt ist? Denn mehr Reichtum als der, den Gott euch schenken kann und will, gibt's nicht. Wenn wir selber nach Vergnügungen und anderem herjagen, dann füllen wir uns die Hände nur mit dem, was keinen Wert hat und haben gar keinen Platz in unserem Leben mehr für die Kostbarkeiten, die Gott für uns bereithält. Die Frage ist allerdings, sind wir bereit, seinem Urteil, seiner Führung, seiner Liebe ganz zu vertrauen? Das ist der Punkt. Traue ich Jesus zu, dass er es wirklich am besten macht? Oder meine ich muss doch selber ein bisschen nachhelfen und nachbessern? Damit sind wir bei der dritten und letzten Angst, die in Jesus keinen Platz mehr hat, die Angst vor der Zukunft. Die Wirtschaftskrise, die wir vor 8 Jahren hatten, die ist ja nicht ausgestanden. Und es wurden und werden nur mit unvorstellbaren Milliardensummen die Symptome oberflächlich kaschiert. Auch in vielen anderen Fronten drohen immense Gefahren. Unsere Zukunft ist, was unser Leben auf diesem Planeten betrifft, alles andere als sicher. Auch der Gemeinde in Rom bläst damals scharf der Wind ins Gesicht. Auch sie kennt Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert, Vers 35. Und es ist wichtig, Paulus übergeht diese irdischen Widerwärtigkeiten und Bedrängnisse nicht. Wir leben nicht im frommen Wolkenkuckucksheim. Schweben nicht irgendwo 5 Kilometer über dem Erdboden, nein, wir sind mit allen drum und dran auf dieser Erde verhaftet, noch bis unser Herr Jesus uns zu sich holt. Deshalb haben auch diese irdischen Widerwärtigkeiten und Bedrängnisse ihre Bedeutung, der wir uns stellen müssen. Aber mitten da hinein zitiert Paulus dann Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Paulus greift zumindest gedanklich dieses Wort nochmal zweimal im 1. und 2. Korintherbrief auf. Wir sehen, wie die ständige Bedrohung, die fast tägliche Lebensgefahr Teil seines Lebens mit Jesus war. Und trotzdem sagt Paulus ganz entspannt, auch das kann uns von der Liebe Jesu nicht trennen. All das kann uns den Reichtum in Jesus nicht gefährden. Gucken wir nochmal, was er sagt. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schmerz. Kann uns den Reichtum in Jesus nicht nehmen. In diesem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Die Elberfelder übersetzt sind wir mehr als Überwinder. Und in unseren Glaubensliedern gibt es ja auch dieses Lied, mehr als Überwinder. In diesem, in Bedrängnis, in Not, in Gefahr, in Verfolgung, um des Glaubens willen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Auch wir dürfen das wissen. Und es ist wichtig, dass wir es wissen. Denn die Zeiten der Bedrängnis um Jesu willen könnten recht bald wieder auf uns zukommen. Noch hält unser Rechtssystem notdürftig. Aber wer hinter die Kulissen schaut, der weiß, es hält nur noch notdürftig. Es hängt am seidenen Faden. Das Gleiche gilt für die Religions- und Meinungsfreiheit. Sie gilt noch, theoretisch. Auch wenn längst ein Klima der Angst über unserem ganzen Volk liegt. Und ich weiß es, seit mindestens 1,5, 2 Jahren höre ich es Tag für Tag, dass gestandene Männer nicht mehr den Mut haben, die Wahrheit zu sagen in der Öffentlichkeit. Wir haben ein Klima der Angst. Und wir wissen nicht, wie lange Religions- und Meinungsfreiheit noch Bestand haben werden. Das wissen wir nicht. Und liebe Geschwister, da ist das Himmelfahrtsfest ein ganz besonderer Tag. Es stellt uns vor Augen, wer tatsächlich der Herr ist. Mögen andere sich als Herren gebärden, die sich vielleicht wieder, wie das immer wieder in der Menschheitsgeschichte war, auch zu Herren unserer Gewissen machen wollen. Der wahre Herr ist nur einer. Und wir haben es ja von über dem Altar neben dem Kreuz stehen, Kyrios ist Jesus Christus. Wenn es auch längst nicht mehr jeder versteht, es ist noch gar nicht viele Sonntage her, da fragte mich ein Besucher nach dem Gottesdienst, was da vorne steht, was heißt das denn? Der Begriff Kyrios hat ihm nichts gesagt, ist verzeihlich, ist ja auch heute kein alltäglicher Begriff. Ich habe es ihm kurz erklärt. Und auch für uns ist es immer wieder neu wichtig, uns diese Bedeutung vor Augen zu halten. Kyrios, das war einer der Herrschaftstitel der römischen Kaiser. Die sagten, der Herr, der Kyrios bin ich. Ganz ähnlich wie Ludwig XIV., von dem wir es am letzten Sonntag kurz hatten, der sagte auch, der Herr bin ich. Der Einzige, der Absolute, der unangefochtene Herrscher, der Einzige, im ganzen Land, der wirklich was zu sagen hat. Aber da kam die junge christliche Gemeinde und sagte, Jungs, da habt ihr euch gehörig geschnitten. Herr ist einer, Jesus. Er ist der Einzige, der wirklich was zu sagen hat. Und liebe Geschwister, das ist und bleibt so für Zeit und Ewigkeit. Und keiner, der sich mit noch so breiter Brust gebärdet, wird daran jemals etwas ändern. Und in diesem Wissen dürfen auch wir getrost in die Zukunft gehen. Wir wissen nicht, was sie bringt, aber wir wissen, was über ihr gilt. Kyrios ist Jesus Christus. An der Hand dieses Herrn stehen wir als Sieger fest, egal in welche Situationen wir hineingehen. Und am Ende werden wir als die Überwinder aus ihnen hervorgehen. Ganz gewiss. Amen.